Rock'n'Roll Podcast mit Fleming Jan und Eggers Peer am Mikro dran. Yo! Touch too much.
Höher, schneller, weiter. Das ist das Motto seit heute. Die Olympischen Spiele. Sie starten in Tokio. Darüber werden wir später nochmal sprechen. Und Jan lacht sich jetzt schon tot über meine absolut flache Ansage an dieser Stelle.
Nein, ich musste so lachen, weil eben ich tatsächlich auf Heavy Rotation momentan, das ist eigentlich was für Guilty Pleasure ist, ein Song von den Butcher Sisters habe. Der heißt Schwanzvergleich. Und da heißt es, er hat da länger steifer.
Ja, siehst du.
Und wo du gerade so, ich wusste ja nicht, wie du anfängst, ist mir dieser Gedanke sofort in den Kopf geschossen.
Höher, schneller, weiter und Schwanzvergleich, das haben wir
er
ja
hat da länger steifer.
Beim Base Race jetzt auch die Tage mitbekommen. Das war ja auch nichts anderes als ein riesengroßer Schwanzvergleich zwischen Jeff Bezos und Richard Branson, oder? Diese Ausflüge ins
Definitiv.
All.
Und damit haben wir ja auch geschafft, innerhalb von den ersten 10 Sekunden bei dem Niveau schon wieder sowas von...
Aber das erwarten die Leute ja auch von uns mittlerweile. Wir wollten eigentlich über musikalische Rekorde sprechen, nicht über große Raketen und Schwanzvergleich. Aber vielleicht kommen wir da auch noch hin, weil es ja eben bei Olympia immer wieder die neuen Rekorde gibt. Rekorde purzeln, Rekorde fallen, Rekorde gebrochen werden. Haben wir uns gedacht, wir machen mal die musikalischen Rekorde heute. Und da gibt es tatsächlich einige.
Es gibt einige. Ich habe eben schon in unserem kleinen Vorplausch gesagt, dass es... Also vielleicht ist auch das genau das Problem bei mir gewesen. Es gibt, glaube ich, so viele, dass mich haben die Informationen erschlagen.
Ja.
Dass ich ein paar gefunden habe, aber ich glaube, du als sag ich mal, Radio-Experte hast da wahrscheinlich auch schon häufiger über musikalische Rekorde gesprochen.
Ja, natürlich. Also da sind halt ein paar Klassiker dabei, um die es immer wieder geht, über die wir jetzt auch schon das ein oder andere Mal uns unterhalten haben. Also es sind jetzt nicht alle davon komplett neu. Ich finde, wenn man über musikalische Rekorde spricht, dann muss man über die erfolgreichsten Alben aller Zeiten sprechen. Ja, das erfolgreichste Album aller Zeiten, A Thriller von Michael Jackson, über 110 Millionen Mal verkauft, 1984 8 Grammys bekommen, auch das ist Rekord bis heute. Da kommt keiner ran. Das zweiterfolgreichste Album aller Zeiten ist auch das erfolgreichste Rockalbum aller Zeiten. Das ist Back in Black. Haben wir sogar eine eigene Folge drüber gemacht. Brauchen wir jetzt also nicht mehr ewig drüber sprechen. Aber auch da gehen die Zahlen auseinander. Die einen sagen über 50 Millionen Mal, die anderen sagen über 70 Millionen Mal verkauft. Und wie gesagt, haben wir schon viel drüber gesprochen, über Back in Black, wie das entstanden ist. Die ganze Geschichte dahinter mit dem Tod von Bon Scott, der Übernahme durch Brian Johnson, der sein größter Fan war. Und nicht nur irgendwie den Sänger ersetzen musste, sondern ja auch noch mit der Band irgendwie das Highway to Hell Album, was 1979 alle weggeblasen hat, schlagen, wo jeder gesagt hat, okay, die brechen auseinander und dann hauen die so ein Ding raus und haben sich damit dann unsterblich gemacht. Also das ist das erfolgreichste Rockalbum aller Zeiten. Und so geht's munter weiter bei mir. Ich habe das erfolgreichste Debütalbum aller Zeiten. Ist das auch, welches?
Das erfolgreichste Debütalbum aller Zeiten, müsste ich drüber nachdenken.
Aus dem Jahr 1987, wir haben schon des Öfteren auch darüber gesprochen.
Appetite for Destruction.
Ist absolut korrekt. Appetite for Destruction, inklusive Downloads, über 40 Millionen Mal verkauft. Nie ging ein Banddebüt öfter über die Ladentheke. Und das ist ganz lustig, was viele nämlich gar nicht wissen, das ist am Anfang übelst gefloppt. Die wollten nämlich, Geffen Records, die das produziert haben, wollten am Anfang, dass der KISS-Frontmann, dass Paul Stanley die Jungs produziert. Und dann musst du dir mal vorstellen, Paul Stanley trifft auf Axl Rose 1987. Axl Rose hat einmal von oben bis unten geguckt, hat sich die Idee noch kurz angehört, die Paul Stanley hat, hat dann gesagt, weißt du was, go to hell. Auf gar keinen Fall, verpiss dich. So, und dann hat sich die Scheibe super mies verkauft, 200.000 Mal in den ersten paar Wochen. Und dann hat Geffen sogar aufgehört, die Scheibe zu promoten. Und es kam überhaupt nichts. Und dann, nach einem Jahr nach Veröffentlichung, haben sie erst es auf Nummer 1 der Charts geschafft, weil sie dann Konzerte damit gespielt haben, die Songs angespielt haben und dadurch die Leute erst auf Appetite for Destruction überhaupt aufmerksam wurden. Das weiß man immer gar nicht. Man denkt immer, die sind sofort durch die Gegend geknallt, aber es war erst ein Jahr später nach dem Release.
Wusste ich auch nicht. Ich weiß aber, dass ich, bevor wir es vergessen, das Wichtigste, der einzige Grund, warum ich zumindest diesen Podcast mache, ist ja der...
Ist ja das Trinken.
Ist das Trinken und
die Sauferei.
Ist das Trinken und die Musik. Ich habe uns mal, ich weiß nicht, ob es rekordverdächtig ist, das Bier.
Ach, es ist immerhin Bier. Alles, was bei dir
genau,
in Dosen ist,
ja,
ist immer
gefährlich.
Ja, es ist
Baltic Porter. Das ist ja so ein bitteres, dunkles Bier, glaube ich. Bitte, es ist eine...
Bitte, es ist warm.
Es ist warm und es ist eine Piratenbraut auf der Dose. Und Es ist geschüttelt, weil ich es natürlich im Rucksack im Fahrrad transportiert habe.
Deshalb soll ich es aufmachen.
Moin, ihr Landratten, sündiges Craftbier gefällig, bunt und weltoffen bringt dich unser Reaper B-Girls auf neuen Kurs. So, jetzt gucken wir mal. Ich weiß nicht, ich würde tatsächlich beim Öffnen, sind wir mal vorsichtig, ne?
Du musst immer vorne ein bisschen draufklopfen, dann funktioniert das. Was hast du denn für einen Rekord gefunden? Ach so, wir haben jeder eins, okay.
Wir haben ja sicher, wir haben jeder eins. Nein. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen gesucht, wie gesagt, ich bin ein bisschen erschlagen worden von der Menge, habe aber mich dann bei unserer musikalischen Richtung bedient. Und ein Rekord, über den wir auch schon gesprochen haben, ist natürlich die lauteste Band der Welt.
Ich weiß es, Herr Lehrer, ich weiß es.
Ja, bitte, bitte Deep da
Purple,
vorne.
Also jetzt nicht mehr, aber angefangen hat das mit Deep Purple 1972. Da haben die diesen Rekord erstmals aufgestellt.
Genau, und dann wurden sie ja überholt. Ich glaube, offiziell, zumindest habe ich es nachgelesen, liegt der Rekord beim stellt ihn Manowar auf.
Ja.
Und inoffiziell aber Motorhead, aber da war irgendwas mit dieser Guinness-Buch der Rekorde Aufzeichnungsmaschine.
Ja, genau.
Nicht richtig.
Ja, klar.
Heißt es.
Motorhead haben 130, Manowar haben 141.
Ja. Und sollen wir gleich mal einmal kommen. Ich muss ja sagen, Manowar, ne, das ist ja so eine Band, die ist ja komplett an mir vorbeigegangen. Dieses ganze Metal-Gepose und dieses ganze, wir sind so die Geilsten und True Metal und Death und wir sind Warrior und so. Finde ich eigentlich voll scheiße, ne? Aber über dieses Manowar-Saufen, ne, wo man dann bei diesen Begriffen sowas wie Sword oder Warrior oder Metal einen kurzen trinken muss, kenne ich so ein paar Songs und ich finde, ich muss den jetzt einfach nur, damit die Leute, die vielleicht Manowar auch nicht kennen, Eindruck kriegen, ich hau von Manowar einen Song drauf, ich glaube Metal Warrior heißt er, ne? Und er trifft einfach so ein kleines asoziales Flämmchen in mir, glüht ja, vielleicht auch ein großes.
Also Jan setzt Manowar auf unsere Playlist bei
Spotify.
Spotify, genau.
Genau, die musikalische Playlist.
Die Touch Too Much Playlist gerne reinhören und zwar dieser Song neu. Heavy Metal! Das ist wie ein Unfall, ne? So ein bisschen. Man kann sich nicht so richtig dagegen wehren, gegen die Beauty, die da drin steckt.
Und das Schöne ist vor allem auch, diese Konzerte, also tatsächlich Anspieltipp für jeden auch mal auf YouTube, sich diese Konzerte anzugucken mit den Posen, mit den Motorrädern und genau, ich hatte es eben auch schon, die Faust im Rhythmus.
Geht
die,
gar nicht anders.
Es muss. Ja. Und deswegen finde ich das aber, das passt auch so schön. Also das auch richtig laut in der Menge. Mit Leuten, die mit Motorrädern auf die Bühne teilweise kommen, etc., passt für mich super.
Sauber, dann machen wir doch heute die Empfehlungen mal direkt am Anfang. Das ist doch auch ganz schön. Ich habe nämlich auch eine Band, die tatsächlich wirklich sehr rekordverdächtig unterwegs ist und die bei uns absolut in die Kategorie fällt, haben wir viel zu wenig drüber gesprochen. Aber jetzt auch nicht, weil wir beides vergessen haben, sondern weil wir beide auch diese Band nicht so abfeiern. Und das ist das U2.
Oh ja.
Oder? Also U2 sind okay, aber ich würde nie über 100 Euro bezahlen, um U2 mir anzugucken, weil es einfach, für mich ist das beliebig, die Musik. Also die Show ist mega, keine Frage, aber die Musik, das ist nichts, was mich toucht. Das ist alles so, ja, das geht so nebenher und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn alle sich immer über Bon Jovi aufregen, es sind ja wirklich... Alle regen sich über Bon Jovi auf. Boah, Bon Jovi, voll scheiß Country immer. Boah, scheiß Bon Jovi. Ja, voll scheiße, keine Frage. Aber als wären das die einzigen, bei denen das so ist. Die in den 80ern geil gerockt haben, auch Mitte der 90er noch geile Scheiben rausgebracht haben. Dann auch Anfang 2000 wirklich auch noch Have a Nice Day und so. Das war gut, das war geile Mucke. Und dann gingen die in eine eklige Country-Richtung. Ey, zugegeben. Aber... Das ist doch die Richtung bei so vielen anderen Bands auch, über die nie geredet wird. Die Toten Hosen, das ist doch Schlager, was die machen. An Tagen wie diesen. Das ist doch Schlager.
Und bei Toten Hosen.
Und U2 haben doch auch Rock jetzt schon längst aufgegeben. Das ist doch reinste Popmusik. Hast du die Hymne für die EU gehört, Mann?
Nee.
Oh, ganz furchtbar.
Ich muss sagen, ich kenne mich bei U2 so gut wie gar nicht aus. Das, was ich kenne, finde ich nicht gut. Was mich sehr gewundert hat, ich hatte ja schon mal erzählt von dieser Doku Dokumentation bei Netflix, irgendwie The Defiant Ones über Dr. Dre mit diesem anderen Produzenten, der auch diese ganzen Metal- und Rock-Sachen und Bruce Springsteen und Tom Petty und so produziert hat. Und der hat ja auch gesagt, er hat damals sehr früh U2 produziert und auch produzieren wollen, weil die so edgy waren und so krass. Wo ich mich auch gefragt habe, irgendwie, das kann jetzt sein, dass ich mich einfach mit U2 zu wenig auskenne und dass dieser Nickelback-Effekt ist, dass man diese drei Radiosongs kennt und da irgendwo im Schlamm wie so Trüffel noch irgendwas Geiles schlummert. Aber das, was ich kenne, muss ich auch sagen, das ist für mich nichts, was mich irgendwie hinterm Ofen vorlockt.
Aber wir scheinen in der Minderheit zu sein, denn U2 haben A, die meisten Grammys. Keine Band hat mehr. 22 Grammys. Es ist der wichtigste Musikpreis. Keine Band hat mehr. Der einzige, der da ansatzweise rankommt, ist Bruce Springsteen. Liegt knapp dahinter. Aber die meisten Grammys eben wirklich für U2. Und sie halten nämlich noch einen anderen Rekord. Und zwar haben sie die umsatzstärkste Tour gespielt. Bis heute die 360-Grad-Tour. Weltrekord für das höchste Einspielergebnis. 448 Millionen Pfund haben sie zwischen 2009 und 2012 eingespielt. 7,2 Millionen Tickets verkauft. Auch das ist die bestbesuchte Tour aller Zeiten. Niemand hat mehr.
Und davon tust du jetzt...
Tatsächlich habe ich einen Song, den ich geil finde. Aber das mag auch daran liegen, dass er nicht nur von U2 ist, nämlich von U2 und B.B. King, When Love Comes to Town. Love comes to town. Finde ich geil. So,
klingt gut.
Den und Elevation Live, den finde ich auch geil, and that is it. Bei U2.
Aber apropos dann, beliebig, was sagst du zu unserem Bier?
Finde ich gar nicht schlecht.
Ja, aber also
ist auch mit das Beste, was du je in Dosen mitgebracht hast. Außer Faxe.
Okay, ja, ich finde es jetzt auch nicht, schlecht ist es nicht, aber es ist auch irgendwie nicht besonders, muss ich sagen.
Ich hatte mit viel Schlimmerem gerechnet, ganz ehrlich. Aber ich finde es jetzt auch nicht besonders.
Das wäre auch sowas, was man bei einem Date als Kompliment sagt, ne? Ich habe irgendwie fand es den Abend, ich hatte mit Schlimmerem gerechnet.
Ja. Wir kennen uns lange genug, da kann ich das sagen.
Beim Thema Live, das war ja eben live, habe ich nochmal rausgesucht, das kürzeste Live-Konzert aller Zeiten. Das haben angeblich die White Stripes gespielt und es war, glaube ich, nur eine C-Note, die sie angespielt haben.
Ein Cis-Akkord, ja.
Ein Cis-Akkord. Was ich sehr lustig finde, ist, dass irgendwie in dieser Beschreibung, in dem Artikel stand, dass das Publikum danach nicht Zugabe gefordert hat, also nicht One More Song, sondern One More Note skandiert hat.
Richtig witzig. Also es war von Anfang an ja auch klar, so geplant. Genau. Ja. Ja, die haben irgendwie dieses Cis gespielt und zeitgleich einmal die Bassdrum getreten. Und das war's. Das ist
aber witzig. Aber diese Vorstellung ist tatsächlich sehr, sehr lustig.
Nah dran kommen die Toten Hosen, die eine riesen Fangemeinde haben in Buenos Aires in Argentinien, über 30 Gigs da gespielt haben, so viel wie keine andere ausländische Band, richtig witzig. Und die haben da auch mal gespielt, aber da ist nach 30 Sekunden das Podest zusammengebrochen. Und da mussten sie leider aufhören. Ist nichts passiert, niemandem, aber das war auch ein sehr kurzes Konzert, allerdings nicht so kurz wie Cis und Bassdrum.
Und wo wir gerade bei kurz sind, der kürzeste Song der Welt, der soll von Napalm Death sein. Der heißt You Suffer.
Und er kommt hier, Achtung. That is it.
Kann man sich immer wieder anhören, ne?
Ja, ist ein geiler Song. Ja, guck, kann man ruhig mal machen. Aber es gibt ja auch, also ich habe es ja auch gesehen, der längste Song, der geht über 60 Stunden und all so ein Kack. Das ist ja richtig, also völlig wahnsinnig. Aber wir haben gerade ja noch von Live-Sachen gesprochen. Die meisten Besucher bei einem kostenlosen Konzert, gib mal einen Tipp ab. Ich sag dir, kommst du nie drauf.
Die meisten Besucher bei einem kostenlosen Konzert.
4,2 Millionen Menschen an der Copacabana an Silvester 1994.
War das die Stones-Konzert oder?
Ich sag ja, kommst du nie drauf. Stones sind naheliegend. Mm-mm.
Okay.
Rod Stewart.
Rod Stewart?
Rod Stewart, 4,2 Millionen, gut, warum sonst? Aber trotzdem, Rod Stewart, das ist immer noch Rekord für die meisten Besucher auf einem kostenlosen Konzert. Und, wo wir da gerade sind, viele Menschen, das größte Festival der Welt. Du bist da doch Kenner. Welches ist es?
Oh, ist das bestimmt irgendein Elektro-Ding, oder?
Denken alle. dieses komische Ding da in Belgien.
Ist das Tomorrowland in Belgien?
Genau, aber es ist es nicht.
Okay.
Das größte Festival der Welt, hab ich noch nie von gehört, ist das Donauinselfest. Das ist das größte Freiluftfestival in Österreich. Beim Donauinselfest in Wien jedes Jahr mehr als 3 Millionen Menschen, im Durchschnitt 250.000 auf dem Gelände.
Habe ich noch nie von
ich
gehört.
Ich auch nicht. Und es ist das größte Festival der Welt.
Und da spielen auch namhafte Bands?
Anscheinend.
Oder
ist das Donauinselfest.
Habe ich noch nie von gehört.
Ich meine, kommen ja keine 3 Millionen Leute, wenn da nur Kack spielt.
Ja gut, ich meine, es gibt ja dieses, ne, Hannover hat ja angeblich auch das größte Schützenfest der Welt, obwohl ich schon in 4 anderen Orten war, die auch alle sagen, wir haben das größte Schützenfest. Und dann sagt der eine, das ist flächenmäßig, der andere sagt, das ist besuchermäßig und der dritte sagt, das sind die meisten Schützenvereine.
Naja, klar.
Deswegen, wer weiß, ne, wenn das über...
Aber wenn es über... Also es geht hier ja über Besucher, das finde ich schon, ist ein ziemlich guter Wert. Der ist auch schwer zu schlagen.
Auf jeden Fall. Ich habe noch wir hatten vor ein paar Folgen hatten wir ja mit Markus Swiniatski, unserem Dr. Rock, dem Rockwissenschaftler oder Metalwissenschaftler, gesprochen. Und im Zuge dessen habe ich mir ein Buch nochmal durchgelesen, das heißt Heavy Metal, was von ihm Sound of the Beast Heavy Metal, The Complete Headbanging History of Heavy Metal von Ian Christ, auch lustig, dass der Ian Christ heißt und hier solche Teufel auf dem Cover sind, aber es ist ein wirklich sehr gutes Buch und ich habe mit ihm darüber...
Und das ist von Marco recommended, ja?
Genau, ich habe mit ihm nochmal geschrieben, weil ich das mal auf dem Flohmarkt gekauft habe und irgendwie gesehen habe, dachte, das klingt ganz interessant und ich fand es super lesbar, sehr spannend und hatte ihn dann angeschrieben, gesagt, sag mal, kennst du das? Und er meinte, ja, das ist tatsächlich ganz gut und ein guter Überblick, aber auf jeden Fall lange Haare, kurzer Sinn, hinten sind auch noch so ein paar Rekorde oder er nennt es Numbers of the Beast, was ich ganz witzig finde. Zum Beispiel Kategorie Official Members of Black Sabbath from 1970 bis 2002. Also wie viele Mitglieder hatte?
Oha. Black Sabbath? Oha. Fast so viele wie Guns N' Roses, hätte ich jetzt fast gesagt. Also es sind ein Arschloch viele. Über 30 wahrscheinlich.
29 sind es.
Oh.
Also, ja, aber es ist ja auch, das Buch ist von 2002. Also
ja,
sind wahrscheinlich
da sind noch welche
dazugekommen.
Ja.
Members of Guns N' Roses by the end of 2002,
so.
Da hat er nur geschrieben, momentan 9 and rising.
Ja, ich wollte gerade sagen, there's more to come.
Record companies that signed Motorhead, 16 and counting.
Nein.
16 verschiedene.
Wow.
Und das Schönste fand ich, numbers of the times the word heavy metal appeared in this book. 555. Ich weiß nicht, ob
wie
er das
lustig.
Als Augenzwinkerer mit Absicht so
aber das
abgezählt
ist
hat.
Lustig.
Sehr lustig. Auch lustig hier, einen habe ich noch. Bands named Mayhem, not including Tommy Lee's Methods of Mayhem. 4 verschiedene Bands gibt es, die sich Mayhem nennen. Also die alle den gleichen Bandnamen.
Tony Flo and the Majestic Masters of Mayhem. Das war der Bandname von deiner Lieblingsband.
Von früher. Meiner Lieblingsband?
Zwinker, Zwinker. Die Red Hot Chili Peppers.
Oha!
Tony Flo and the Majestic Masters of Mayhem. So haben sie sich am Anfang genannt. Weißt du, wo die ihren ersten Gig hatten? Die haben nirgends einen Gig bekommen und dann sind die zu einem Poetry Slam gegangen und Anthony Kiedis hat sich irgendeinen Scheiß ausgedacht. Das hieß dann irgendwie Go LA und hat 2 Sekunden oder 3 davon was erzählt und dann haben die angefangen zu singen. Bis sie rausgeschmissen wurden. Das war der erste Gig, den Tony Flo und the Majestic Masters of Mayhem jemals hatten.
Ich dachte, der Bassist, wie heißt der, Flair, hätte einfach, oder Flier?
Flea
hätte einfach ein bisschen dazu auf dem Bass rumgeklimpert und so ist die Mucke entstanden.
Hat sie einfach nackig ausgezogen.
Könnten böse Zungen jetzt behaupten.
Die beiden halten mit Sicherheit auch irgendwelche Rekorde, sind bestimmt von den höchsten Hochhäusern in die Pools gesprungen. Das haben die ja immer gemacht, das war deren Beschäftigung auf Tour. Die sind immer in jedem Hotel, in dem waren, aufs Dach geklettert und sind von da in den Pool gesprungen. Und da hat sich auch einmal das Rückgrat gebrochen, Anthony Kiedis.
Warum macht man das auch?
Weil er ein Vollidiot ist, Mensch. Deshalb. Die sind ja völlig durchgeballert. John Frusciante hat so viel Drogen genommen, dass die Tattoofarbe unter seiner Haut verschwommen ist, der Kiefer sich verschoben hat und dann hat er im Suff sein ganzes Haus abgefackelt und hat nur überlebt, weil sein bester Kumpel Johnny Depp ihn rausgezogen hat aus dem brennenden Haus.
Ach echt?
Alles völlig, die waren völlig durch. Die haben $5,000 bekommen für irgendein Album von der Produktionsfirma, Vorgeschuss, und davon haben sie $3,000 in Drogen investiert erstmal. So, und deshalb sind denen auch ständig die Leute abgehauen. Weil sie gesagt haben, Alter, so viel Drogen kann ich gar nicht nehmen, wie ich hier nehmen muss. Das ist voll der Gruppenzwang. Nee, komm, lass mal, ey. Und dadurch haben sie ja auch ihren ersten Gitarristen mit Hella Slovak verloren.
Okay.
Der an Drogen zugrunde gegangen ist. Und Anthony Kiedis ja auch fast. Und wie gesagt, John Frusciante auch fast. Also die Jungs sind die negativen Rekordhalter von ziemlich vielen Drogen, denke ich.
Hast du noch ein paar Rekorde?
Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel die erste Band, die auf jedem Kontinent ein Konzert gespielt hat.
Das ist Metallica,
genau. Nachdem sie vor 120 Forschern und Gewinnern eines Gewinnspiels in einer Kuppel in der Antarktis gespielt haben 2013. Damit sind sie die erste Band der Welt, die innerhalb eines Jahres auf allen Kontinenten gespielt hat, inklusive der Antarktis.
Das ist aber auch nur ein PR-Gag. Also, aber oder war ein PR-Gag?
Natürlich war das ein PR-Gag, aber es ist die Wahrheit am
Ende.
Ja, ne?
Auf jeden Fall.
Schlauer PR-Gag an der Stelle, finde ich. Dann gibt es noch die erste Übertragung eines Live-Konzerts ins All. Von Paul McCartney 2005. Ein besonderer Weckruf an die Besetzung der internationalen Raumstation gab es English Tea und Good Day Sunshine. Und noch ein Rekord von den Beatles. Der meistgecoverte Song aller Zeiten, Yesterday.
Das ist der meistgecoverte Song?
Auch, wir haben das schon öfter uns mal gefragt. Ich habe es tatsächlich rausgefunden. Seit 1986 gab es 1600 verschiedene Versionen, inzwischen um die 3000 verschiedene Versionen von Yesterday.
Ich hätte ja spontan immer gedacht, Word Up.
Haben wir auch schon mal drüber geredet, Word Up ist super oft gecovert worden, auch gut gecovert worden oft. Korn hatten wir, glaube ich, schon mal, Gunn haben den gut gecovert, Boss Hoss, die Peace Brothers aus Berlin, sehr geile und total unbekannte Band. Ich weiß gar nicht, ob ihr die irgendwo findet, aber wenn ihr sie irgendwo findet, Peace Brothers, einfach mal anhören. Sehr, sehr coole Band, hat auch ein gutes Cover von Word Up. Hätte ich auch gedacht und haben auch viele gesagt, aber es ist Yesterday, weil 3000 ist schon.
Das ist ziemlich viel,
tatsächlich, ja. Auch Come Together ist auch einer, der sehr, sehr oft gecovert wurde, ja, auch unter anderem von Aerosmith, auch von Michael Jackson. Die haben ja alle Come Together auch von den Beatles gecovert. Also die sind die Band, die mit Abstand am meisten gecovert wurde insgesamt.
Ja, wusste ich nicht.
Ja, doch. Also ein, zwei Sachen lernt man, wenn man irgendwie fast 20 Jahre jetzt schon Radioerfahrung hat. Ganz alter. Und ja, jo, ich habe natürlich noch einen absoluten Insider hier in unserem Podcast, den ihr Hörer sicherlich jetzt auch wiedererkennt. Jan fängt auch schon an zu grinsen.
Es geht um The Dirt?
Nein.
Ah, schade.
Es wäre ein schöner. Nein, es gibt noch eine Person, über die wir in schöner Regelmäßigkeit sprechen. Und immer wieder.
Ah, Herr Dylan?
Herr Dylan ist der einzige Mensch auf der Welt, der alle drei großen Preise hat. Bob Dylan hat mehrere Grammys. 2000 hat er den Oscar gewonnen für die Filmmusik in Wonder Boys und 2016 den Nobelpreis für Literatur. Der einzige Mensch der Welt, der alle drei großen Preise hat.
Okay. Ja, das hinterlässt mich
sprachlos,
fast, wirklich, wirklich.
Ja,
das, und das
so.
Passiert selten.
Und es gibt noch einen, der fast alle hat, und das ist natürlich Bono. Der ist nämlich mal nominiert gewesen, zumindest für den Friedensnobelpreis, hat ihn aber nicht bekommen. Grammy und Dingens Oscar hat er auch.
Trent Reznor müsste ja aber auch zumindest zwei schon haben, ne?
Ja, klar.
Beste Oscar für Filmmusik hat er, glaube ich, bekommen.
Grammys jede Menge, aber
Grammys,
wie gesagt,
aber
der Nobelpreis.
Das wird, ich überlege auch gerade, wo
schwierig,
man.
Schwierig. Schwierig.
Also Chemie wird es nicht mehr?
Also der Literatur-Nobelpreis für Bob Dylan, das ist natürlich auch, sagen wir mal, diskutabel.
Ja.
Inhaltlich, finde ich.
Tatsächlich
für sein Songwriting. Aber das haben wir
für
nur.
Für sein Songwriting?
Ja, aber das haben wir ja nun auch immer gesagt, dass der wirklich. Also eigentlich finde ich es cool, weil er ist einer der größten Songwriter der Geschichte, das finde ich schon, das haben wir auch immer wieder so gesagt, er kann halt nicht singen, aber was der an Songs geschrieben hat, ist schon wirklich, wirklich großartig und da mal zu sagen, hey, wir packen den Literatur-Nobelpreis nicht mal an irgendwelche völlig durchgeschepperten Bücher von irgendeinem Mexikaner, den kein Mensch kennt, weil der irgendein Buch geschrieben hat, wo du dich zu Tode langweilst, wenn du es liest, sondern mal wirklich sagst, okay, Literatur, da gehört eben auch das geschriebene Wort, was später gesungen wird, dazu. Da ehren wir jetzt mal eine Art Partitur, sage ich jetzt mal, und geben den an einen der größten Songwriter aller Zeiten. Die Idee finde ich geil. Das finde ich auch cool, dass man das macht.
Ich frage mich gerade, also ein Hörfunkpreis, der an einen Schriftsteller geht, das finde ich völlig, also fände ich völlig absurd. Genauso finde ich einen Literaturpreis.
Ja, aber du schreibst ja den Song.
Ja, natürlich, aber.
Aber er deshalb, also wie gesagt, also wenn es einer verdient hat, dann Bob Dylan, weil das, was er schreibt, ist super. Sobald das ein Hörfunk-Ding wird, ist es kacke, weil er nicht singen kann.
Das kann ja sein, aber ich überlege gerade, wenn du so einen Schriftsteller hast, der so ein, ich habe jetzt gelernt, einen Blauwal schreibt, also ein Buch mit über 1000 Seiten.
Oh,
und dann kommt, also weiß ich nicht. Ich will nur ja, drauf
es ist hin, diskutabel.
Ich will nur darauf hinweisen, dass ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass eventuell ein oder zwei sehr große Bob Dylan-Sympathisanten da in der Jury dabei waren.
Absolut. Wie gesagt, es ist sicherlich diskutabel und es gibt mehrere verschiedene Seiten der Medaille. Bin ich d'accord? Dennoch, faktisch, Bob Dylan, der einzige Mensch der Welt, der alle drei großen Preise
Wahnsinn.
Hat, die man kriegen kann.
Kann ich nicht verstehen.
Ja, haben wir gemerkt. Aber musst du zum Glück auch
nicht.
Ich
muss nicht. Es akzeptieren.
Es bleibt dennoch Fakt. So, dann können wir jetzt über unsere Fuck Four sprechen.
Ja.
Und da haben wir am Anfang schon leicht angesetzt, bevor du mich wieder unterirdisch unterbrochen hast, in meiner wunderschönen Anmoderation zu den Olympischen Spielen, die heute, wenn wir das Ding rausbringen, also jetzt ist Mittwochabend, wir werden das ganze Donnerstag rausbringen, ist also heute Abend die Eröffnung, was ich nie verstehe. Punkt 1 meiner Fuck Four dann auch gleich an der Stelle. Wenn die Eröffnung heute Abend ist, also damit los, ja, geht Olympia, warum finden dann schon einige Wettbewerbe vorher statt? Ich verstehe es nicht. Also es gab jetzt schon vor mehreren Tagen ein Softball-Spiel, was zum olympischen Dings gehört. Und es spielt ja halt, bevor das Ganze losgeht, schon Deutschland gegen Brasilien im olympischen Turnier im Fußball, was die Neuauflage des Finals von 2016 ist. Sprich, der Titelverteidiger Brasilien gegen einen der größten Konkurrenten Deutschland. Aber offiziell vor der Eröffnung macht für mich überhaupt keinen Sinn. Wenn ihr wisst, alles klar, es ist schon ein Event innerhalb der Olympischen Spiele angesetzt für Donnerstag 10 Uhr, macht die scheiße Eröffnung Mittwochabend und nicht Donnerstagabend. Was soll denn das?
Ja, das ist
und das hat nichts mit Corona zu tun, das machen die schon immer so.
Es gibt doch so Sachen, die manchmal wochenlang vorher schon sind, ne? Irgendwie.
Ja, aber warum denn nur? Also darf
muss man
Olympia,
Herrn Bach fragen.
Darf, ja, das ist gleich der zweite Punkt in meiner Fuck vor.
Ja, hau gleich raus.
Ich hasse den Typen. Der ist ganz, ganz, ganz windiger Bursche. Der tut ja immer so, als wäre er der netteste Typ und der liebe Nachbar von nebenan. Aber der hat's faustdick hinter den Ohren, garantiert. Ich finde, bei Olympia ist es ähnlich wie bei UEFA und FIFA. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass die gerade die UEFA jetzt mit der EM hier ein ganz mieses Bild abgegeben hat, einmal mehr bewiesen hat, dass es denen nur ums Geld geht. Ich finde, das ist bei Olympia auch sehr, sehr, sehr schwierig, da nicht von Bestechung teilweise zu sprechen, wie da irgendwelche Vergaben zustande kommen, wie da plötzlich Athleten eigentlich gesperrt sind und doch wieder mitmachen dürfen, Drogennachweise nicht so ganz klar sind und da hat auch der Herr Bach einen äußerst großen Anteil, weil er eben einen der größten Verbände führt und einer der größten und wichtigsten und einflussreichsten Männer in diesem ganzen Olympia-Gedöns ist. Und ich finde den ganz, ganz schwierig, den Kerl.
Ja, sehe ich ähnlich, hatte ich hier auch stehen. Dann kann ich ja, ich hatte aber mehrere Sachen hier stehen. Da muss ich das nicht mehr abhaken. Ich finde verschiedene Sachen diskutabel und sind bei mir in der Fakt vor. Eine Sache, die ich eigentlich cool finde, sind moderne Sportarten. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es dieses Jahr ist Surfen dabei oder in 4 Jahren, also es kommen, also Wellenreiten, ne? Es kommen ja neue Sachen dazu.
Pole Dancing.
Ich finde Sportarten wie Surfen oder Wellenreiten. Ich bin selber, gehe ich regelmäßig Wellenreiten. Ich gucke mir gerne Wellenreiten an, aber selbst ich, der sich tendenziell damit schon länger beschäftigt, kann dir nicht sagen, wer diese Sportart warum gewinnt. Und das finde ich für einen Wettbewerb, also das wird dann irgendwie so ein Insider, weißt du?
Ist das zu viel Glück? Weil du nie weißt, wie die Welle ist, oder?
Nee, weil ich einfach nicht den Unterschied sehe, obwohl ich mich im Wellenreiten jetzt vermeintlich zumindest beschäftige ich mich seit 15 Jahren damit, kann ich dir nicht sagen, warum der eine 8, sonst was kriegt und der nächste 9, sonst was. Also auch als Laie kann ich irgendwie beim Bogenschießen sehen, relativ weit in der Mitte oder beim Ringen, der fällt auf den Boden. Und das gleiche bei sowas wie Skateboardfahren oder so. Also ich finde, es kommen so viele Sportarten da irgendwie rein, zumindest gefühlt bei mir, die ich zwar super finde, die ich mir auch gerne angucke, die für mich aber diesem Wettstreit, ne, höher, länger, weiter, härter, länger, steifer, ein bisschen widersprechen, weil ich es halt nicht wirklich verstehen kann. Klar, es gibt schon immer diese Sportarten, Eiskunstlauf oder Touren oder so, aber selbst beim Touren, bei dem ich mich viel weniger damit beschäftige, habe ich das Gefühl, das kann ich eher nachvollziehen, als bei einer Sportart wie Wellenreiten, mit der ich mich sehr viel beschäftige. Lange Rede, kurzer Sinn, das finde ich ist für mich was irgendwie diesen Reiz, dieser Olympischen Spiele alle 4 Jahre, dass man sich mal eine Sportart anguckt, die man sonst nicht kennt und mitfiebern kann, irgendwie kaputt macht, wenn ich halt gar nicht nachvollziehen kann, warum ist der besser oder der nicht so. Das ist für mich total fuck.
Ich finde diese Olympischen Spiele halt auch wirklich sehr, sehr schwierig, denn Japan ist da ja super krass unterwegs, was Corona angeht. Es sind ja absolut null Zuschauer, gar keine. Auf der einen Seite im Vergleich zu London, hey, richtige Entscheidung, weil das, was die da gemacht haben, das ist ja bodenlos. Also brauchen wir nicht drüber reden. Gar keine Zuschauer. Und was ich halt wirklich krass finde, ist, hast du das mitgekriegt, dass es halt Sexverbot gibt im Olympischen Dorf. Es werden ja jedes Jahr, es sind 18.000 Athleten und es sind 160.000 Kondome im Olympischen Dorf. Jetzt sind wir beide in Mathe nicht so super aufgestellt. 9 und ein Knacks pro Person.
9 und ein Knacks?
Wobei ja normal mindestens, sag ich mal, 2 dazugehören, ja, damit du ein Kondom auch brauchst. So, dann bist du aber schon bei 18, außer dann hast du noch Rudel. Ist auch egal. Auf jeden Fall, es gilt im gesamten Olympischen Dorf, und das haben die ausdrücklich gesagt, für jedwede Aktivität Maskenpflicht und 2 Meter Abstand. So, und ich sag mal, je nachdem, also man kann ja jetzt auch sagen, man ist jetzt nicht so in Sachen Blümchensex unterwegs und so, man macht gerne ausgefallene Sachen, aber mit 2 Meter Abstand, es tut mir leid, funktioniert das nun mal nicht.
Ich habe eine Bekannte, die mal bei Olympischen Spielen war.
Jetzt bin ich aber richtig gespannt.
Ja, das ist auch wirklich.
Die hatte Sex mit 2 Meter Abstand.
Nee, die hatte keinen Sex mit 2 Meter Abstand, aber ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, weil eventuell Leute sonst rausfinden könnten, wen ich meine.
Weil du so viele Freunde hast, die mal bei Olympia mitgemacht haben.
Nee, aber man muss es ja nicht heraufbeschwören. Auf jeden Fall hat die sehr viel es gab so eine Bootsrückfahrt. Das war London, war das 2008, war das 2010?
London war 2012.
2012, genau. Dann sind die mit dem Schiff, das war dieses Schiff, was die Hockey-Goldjungs zerlegt haben, was auch groß durch die Presse ging.
Ja.
Mit diesem Schiff ist sie zurückgefahren. Und du kannst dir vorstellen, was bei, ich sag mal, wie viele Leute passen auf so ein Schiff? 2000 Leuten, die vorher 2 oder 4 oder 8 Jahre entbehrungsreich gelebt haben, um ihren großen Traum zu verwirklichen, die das dann erreicht haben und danach.
Es wird gepimpert wie die Sau.
Ja, also da war auf diese 3 Tage, war wohl nicht 1 Minute Schlaf, da ist man nur von einer Party zur nächsten und dann hat man ja die Leute auch schon im Olympischen Dorf kennengelernt und also das war wirklich, was die erzählt, das klang, es könnte durchaus auch was für mich sein, sag ich mal so, aber deswegen ist das natürlich, das muss man ja auch nochmal dazu sagen, ich habe jetzt tatsächlich, ich gebe ab und an mal Seminare, da ist ein Student, nein, tatsächlich, der beim Paralympics jetzt dabei ist.
Ach so, Entschuldigung.
Und das ist so traurig. Der war zum Glück schon 2-mal bei anderen Wettbewerben dabei, aber stell dir vor, das sind deine einzigen Olympischen Spiele und du kommst in Hallen ohne Zuschauer.
Ja,
in dieses ganze Olympia-Feeling ist ja ein völlig anderes.
Ja.
Du
kannst nicht mal Sex haben.
Genau.
Und du darfst auch nicht, also wirklich nicht. Die haben ja auch noch die Betten aus Pappe gebaut und haben gesagt, das funktioniert gar nicht. Das hat natürlich nur dazu geführt, dass das jetzt alle ausprobiert haben und die Sportler als allererstes alle bei Instagram Videos schicken, wie sie sich auf das Bett werfen und das aber hält. Und alle sagen, jawohl, das hält auch für Sex. Und ich habe mich sowieso gefragt, wie wollen die denn ein Bett herstellen für die Olympischen Spiele, wo man sagt, da kann nie zu zweit drauf liegen. Ich meine, du hast die 40-Kilo-Turnerinnen, die kleinen 16-jährigen Mädchen aus China, und dann hast du die Kugelstoßer, die 120 Kilo wiegen. Also da können 3 Leute Sex haben, wenn der auf das Bett passt. Wie auch immer, es haben sich ja jetzt auch schon einige Athleten gemeldet, was ich, also für mich extrem krasser Fakt, die dürfen nicht mal selber den Knopf für den Fahrstuhl drücken.
Okay.
Es gibt in jedem Fahrstuhl jemanden, der den Knopf für die drückt. Und da hört's auf. Das finde ich wirklich, also sorry, das ist richtig heftig. Ich folge Jochen Breyer vom ZDF auf Instagram und der hat jetzt ein paar coole Sachen heute geschickt für Video, wie die wohnen, wie weit die weg wohnen. Die dürfen nur 15 Minuten am Tag das Hotel verlassen und es sitzt unten einer, der das überprüft. Das ist schon hart und das ist schon heftig und ich glaube, das macht dann das Gefühl am Ende auch komplett kaputt.
Ja.
Denn du hast eh schon weniger Fans als eine EM und als eine WM. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin nicht derjenige, der jetzt mich ewig Leichtathletik, Turnen und Schwimmen anguckt.
Ja.
So, das, ah, und das macht's dann schon kaputt.
Mein zweiter Fuck vor ist aber gleichzeitig auch ein Highlight. Ich finde es immer sehr schön, dass bei Olympischen Spielen Leute Interviews geben, die sonst keine geben. Mm. Das ist manchmal sehr erfrischend im positiven Sinne.
Das stimmt.
Manchmal ist es auch unfreiwillig komisch und ganz, ganz furchtbar zum Fremdschämen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Stefan Raab hatte mal bei seinem TV Total so eine Läuferin auf so einem Knopf, den er immer eingespielt hat, die dann irgendwie so verkackt hatte bei Olympischen Spielen und dann so, ja, okay, letzte Nacht hatte ich auch Durchfall.
Ja, das stimmt.
Irgendwie, also das ist immer, also sowohl positiv als auch sehr, ja, sehr Fremdschämen.
Du hast ja gesagt, du hast eine Freundin gehabt, die bei den Olympischen Spielen dabei war. Was mich wirklich jetzt mal ernsthaft und ohne Scheiß interessieren würde, du musst ja bei Olympia, wenn du da mitmachst, zum Zeitpunkt deines Wettkampfes bei 100% körperlich sein. Die machen da ja alles für. Die hören auf mit Sex, die ernähren sich über Wochen anders, die trainieren über Wochen, um auf dem Punkt fit zu sein. Und ich muss mich wirklich jetzt, und vielleicht klingt das banal und scheiße, aber ich habe mich wirklich gefragt, was machst du als Frau, wenn du da deine Tage hast? Wird das, also machen die dann, nehmen die Pille durch, dass sie sie dann nicht haben? Klären die das vorher medizinisch? Weil das beeinträchtigt dich ja immer. Ich meine, klar, die eine mehr, die andere weniger, aber du bist ja safe, wenn du deine Tage hast. Ist ja egal, was die Werbung von Always Ultra sagt, nicht bei 100%.
Das kann ich ja nicht sagen. Ich habe nur neulich gerade eine Überschrift bei Spiegel Online gesehen. Da ging es gerade um den Artikel, dass das bisher zu wenig sozusagen in der Sportwissenschaft berücksichtigt wird. Aber da kann ich dir nicht sagen.
Also wir haben ja Millionen Follower mittlerweile. Wenn eine Olympionikin
oder
eine ehemalige Olympionikin oder wenn wer jemanden kennt, der mir mal erklären kann, wie das funktioniert, das würde mich wirklich interessieren. Bitte schreibt mir mal eine Nachricht bei Insta oder bei Facebook. Da würde ich wirklich gerne wissen, wie das gemacht wird. Weil wenn ich demnächst Franziska von Almsick vielleicht mal interviewe, weiß ich auch nicht, ob ich die das fragen mag. In so einem Live-Interview.
Würde ich... eher vielleicht lassen. Nicht.
Nee, vielleicht nicht.
Mir fällt noch ein, ich habe noch einen Nachtrag von unserer letzten Folge, den ich jetzt am Ende noch nachschieben muss.
Bitte.
Wir hatten ja die absurden Wünsche der Stars.
Ne? Ja.
Genau. Und es sind keine Stars, aber wir hatten schon mehrfach über sie gesprochen. Ein Kumpel, der bei den Excrementatory Grindfuckers spielt, die wirklich auch um die Welt touren. Ne? Die haben auch in Asien Auftritte. Ich glaube, auf dem Wacken haben sie auch schon gespielt. Full Metal Bash oder wie die alle heißen. Aber die hatten dann immer einfach aus Spaß so einen Rider auch geschrieben und hatten wohl tatsächlich da drauf, und sie haben es einmal auch bekommen, ein Saukrog mit Heu, ein verschimmeltes Brot und eine tiefgefrorene Rolle Klopapier. Und in Heidenreichstein in Österreich hat wohl einer das gelesen, fand das so witzig, dass er das tatsächlich in den spärlichen Backstage-Bereich gestellt hat.
Sehr lustig. Ja, geil. Ja, die Folge hat auch wirklich richtig Spaß gemacht. Wenn ihr sie noch nicht gehört habt, bitte hört gerne rein. Und das hier war unsere Folge 62, die musikalischen Rekorde zum Start von Olympia. Viel Spaß damit, falls ihr euch das anguckt. Also Olympia meine ich jetzt. Und viel Spaß habt ihr hoffentlich gehabt mit dieser Folge. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bleibt gesund und munter.
Tschüss.